Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Alle Achtelfinalistinnen und Achtelfinalisten stehen fest und es gab einige wirklich herausragende Matches, es gab einige sehr spannende, zähe Matches und es gab einige ja, glatte Siege. Herzlich willkommen zu unserer dritten Tageszusammenfassung hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de zu den Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ab jetzt bis zum Ende des Turniers nur noch Montag eine Pause. Ansonsten senden wir durch und es hat so langsam Fahrt aufgenommen. Wir müssen über zwei Matches von gestern sprechen, aber wir können dann auch sagen, diese beiden Matches, die hat dieses Turnier so ein bisschen gebraucht gestern.
Oh, da würde ich dir zustimmen. Wir sprechen natürlich über Naomi Osaka gegen Amanda Anisimova und Matteo Berrettini gegen Carlos Alcaraz. Beides wirklich herausragend enge und gute Matches. Und wir hatten ja in den beiden vorigen Ausgaben schon drüber gesprochen. Es war ein bisschen, nicht unbedingt mau ins Turnier losgegangen, aber es hat noch so der ganz große Höhepunkt gefehlt, so das eine Match oder vielleicht die Matches, die herausgestochen haben. Und jetzt haben wir sie und das war dann hoffentlich wirklich das Katapult, um dann in Richtung zweite Woche hier herausragende Matches zu sehen.
Und dann lass uns doch gleich mal über die zwei Matches von gestern sprechen, die so herausragend waren. Wir fangen an mit dem Herrenmatch. Carlos Alcaraz gegen Matteo Berrettini. Ich gebe zu, ich habe mich vielleicht ein bisschen unanständig viel auf dieses Match gefreut, weil ich wusste, Carlos Alcaraz ist im Moment in bestechender Form. Matteo Berrettini ist in der Lage, fantastische Matches abzuliefern. Aber das war gestern wirklich ganz, ganz groß. Und es sah lange Zeit nicht so aus, als ob es ganz, ganz groß werden würde. Anderthalb Sätze lang hatte Carlos Alcaraz Probleme, in dieses Match reinzukommen. Er hatte die ersten vier Spiele, die waren unglaublich. Und dann hatte Matteo Berrettini übernommen. Vor allen Dingen natürlich wieder mit seinen beiden Paradeschlägen, mit der Vorhand, mit dem Aufschlag. Aber er konnte in der Zeit dann auch in den Rallyes mithalten. Und das änderte sich ab dem Mitte des zweiten Satzes. Da war es kein Wettbewerb mehr zwischen den beiden, weil Carlos Alcaraz diese Rallyes so krass übernommen hat. Und Matteo Berrettini blieb in diesem Match nur drin, eine ganze Zeit lang, mit seinem Aufschlag und seiner Vorhand und nur mit seinem Aufschlag, weil er bekam dann sehr häufig Returns von Alcaraz um die Ohren geschossen. Und da hat man dann auch so ein ganz kleines bisschen gesehen, wie ich finde, dass Alcaraz so unglaublich viele Möglichkeiten hat, dieses Match an sich zu reißen. Und im fünften Satz war es dann wirklich nur meiner Meinung nach so eine Geschichte. Berrettini hielt seinen Aufschlag, hielt sich mit seinem Aufschlag und dieser Vorhand, diesem One-Two-Punch, hielt er sich im Match. Ansonsten musste er darauf hoffen, dass Alcaraz Fehler gemacht hat und Fehler macht. Und die hat er ihm im Tiebreak gegeben, in diesem Match-Tiebreak bis 10. Und damit hat Berrettini nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Aber wer weiß, wie häufig er das noch schaffen wird gegen Alcaraz.
Ja, um erstmal auf die letzte Aussage einzugehen, kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht mehr so häufig klappen wird. Dann den Tiebreak, das kann man natürlich auch umdrehen. Man kann natürlich auch einfach sagen, er blieb fehlerlos. Und das fand ich schon beeindruckend. Dürfen wir vielleicht manchmal bei Berrettini auch nicht vergessen. Ist ein ziemlicher Hau drauf, das stimmt schon. Aber meiner Meinung nach steht er auch so weit oben im Moment, weil er einfach die Nerven hält, wenn es drauf ankommt. Und er verliert gegen Spieler, gerade in Grand Slams, die einfach unglaublich gut returnieren. Wir gehen gleich nochmal auf den Return von Alcaraz ein. Aber er hält sonst die Nerven. Hat ja im letzten Grand Slam ja, oder eigentlich, wenn man es jetzt zusammenzählt, seit den Australian Open 2021 nur gegen Djokovic bei Grand Slams verloren, eine Aufgabe noch drin gehabt. Also von daher, er ist schon einfach nervlich ein sehr starker Spieler, aber ist natürlich limitierter als Alcaraz. Und das hat man gestern wirklich gesehen. Am Ende geht das Ganze unentschieden aus, auch weil der Start so ein bisschen für Alcaraz oder eben diese angesprochenen ersten anderthalb Sätze, da hat er über Pace, da hat er überdreht, da wollte er zu viel, da hat er, glaube ich, auch schon gedacht, ja, das muss ich jetzt hier entscheiden, sofort und schnell. Und da ist Berrettini natürlich mittlerweile viel zu abgekocht für, viel zu souverän. Und dann übernimmt Alcaraz ja wirklich das Match und zeigt uns, dass er nicht nur von der Grundlinie der bessere Spieler ist, wenn wir jetzt vor allem ja schauen, wie viel kompletter er ist als Berrettini. Und dann diese Returns, du hast sie angesprochen. Und er ist ein guter Return-Spieler, erinnert mich irgendwie ein bisschen an Nali vor ein paar Jahren, die ja sehr viel und sehr schnell auf den Winner gegangen ist und dann mit der Zeit lernen musste, hey, ich kann auch irgendwie einen 90% Return reinsetzen und Das führt mich manchmal zum Erfolg. Finde, da könnte Alcaraz noch diesen Nali-Schritt nehmen. Ja, und dann der fünfte Satz, super eng. Alcaraz kam mir wieder bessere Spieler vor. Ich denke, wäre das jetzt auch über einen, ja, zwei Spiele Vorsprung gegangen, hätte Alcaraz das gewonnen. Aber im Tiebreak, Berrettini wirklich, muss man sagen, fehlerlos. Und Alcaraz wollte da dann doch zwei, dreimal zu viel. Und da waren ja zweite Aufschläge drin, wo man denken würde, boah, jetzt kann Alcaraz das an sich reißen. Macht er nicht. Berrettini bleibt fehlerlos, schlägt gut auf, setzt die Vorhand ein, wo er muss. Und ist am Ende eben der etwas, ja, erfahrenere, souveränere, aber auch nervenstärkere Spieler.
Wir haben aber letztes Jahr dann ja auch häufig darüber gesprochen, du hast es gesagt, gegen Novak Djokovic nur bei Grand Slams verloren. Matteo Berrettini war so ein Shootingstar, aber er ist gestern dann doch schon sehr häufig an seine Grenzen gebracht worden. Was er mit der Rückhand zum Beispiel zu leisten imstande ist, das ist nicht genug, habe ich das Gefühl. Und da hat es gestern der 18-jährige Alcaraz, der so unglaublich weit schon ist, der so unglaublich, ja, schon besonnen auch spielen kann, der mit einer unfassbaren Power spielt. Ich meine, wenn man sich seine Schultern jetzt anguckt und vor zwei Monaten, da ist ein unglaublicher Unterschied dazwischen, der mit einer unglaublichen Kraft spielen kann, dass ich das Gefühl habe, dass er gestern die Limits von Matteo Berrettini in dessen Spiel unglaublich klar aufgezeigt hat. Ich habe jetzt ein bisschen häufig unglaublich gesagt.
Ja, ist auch extrem beeindruckend, was Alcaraz da macht. Und es kann gut sein, dass Berrettini jetzt seinen Peak erreicht hat. Also normalerweise passiert es irgendwie Mitte 20 und ich sehe nicht so viel Entwicklungspotenzial mehr bei Berrettini, weil das angesprochen, die Rückhand ist kein Schlag für die Winner. Das ist ein, ich verteidige mich auf dieser Seite, um irgendwie wieder auf die Vorhand zu kommen. Und Vor- und Aufschlag sind fantastisch und die Nervenstärke ist gut. Aber ich vermute eben, so viel Entwicklungspotenzial ist nicht mehr da. Man schaut sich Alcaraz an und man sieht, ja, da kann er sicherlich noch in jedem Bereich 15, 20% wachsen. Und dann kann man sich vorstellen, wie gut er mal werden wird. Ich glaube, es ist der erste Spieler seit längerer Zeit, bei dem wir auch davon ausgehen können, dass der wirklich in die Top 5 reingehen wird. Wir hatten schon mal gesagt, dann weiß man nie, was dort passiert. Aber eigentlich steht ihm nicht mehr viel im Weg. Und du hast angesprochen, er sieht ja jetzt schon anders aus als vor zwei Monaten. Schon erstaunlich, wie das schon wieder passiert ist. Meine ich jetzt gar nicht als abschätzig oder böse, aber es ist trotzdem erstaunlich und zeigt natürlich, wie viel noch drin ist, aber wie viel eben auch schon da ist. Und er ist schon, ja, er ist jetzt 31 gesetzt, er ist wahrscheinlich im Moment schon irgendwie 15 oder so in der Welt geschätzt, dürfte dieses Jahr auch in die Top 10 gehen. Ich wäre überrascht, wenn es nicht so kommen würde. Und warum soll der nicht in zwei, drei Jahren um Grand Slams mitspielen?
Ja, die Frage stellt sich wirklich, ob er nicht einfach mitspielen kann. Und ich hatte ja letztes Jahr Alexander Zverev bei, ich glaube, beim Turnier in Paris oder Wien, hatte ich ihn darauf angesprochen, hat gesagt, ob er überrascht ist über die Leistungssprünge, die Alcaraz gemacht. Und er hat gesagt, ja, in dem Alter, wenn man besonderes Talent hat, dann macht man einfach diese unglaublichen Sprünge. Auch schon wieder unglaublich gesagt. Macht man einfach diese großen Sprünge und die macht er im Moment und er sei nicht so überrascht von Alcaraz. Matteo Berrettini war überrascht und der hatte dann ja auch im Interview gesagt, hinterher im On-Court-Interview, Mann, mit 18, da hatte ich noch nicht mal einen ATP-Punkt und da spielt er jetzt schon so stark. Also Carlos Alcaraz gegen Matteo Berrettini war gestern ein absolutes Highlight und wirklich ein fantastisches Match. Auf der Damenseite hatten wir ein ähnlich tolles Match. Und das war, ja, es war wirklich großartig anzuschauen, wie gestern Naomi Osaka und Amanda Anisimova auf diesem Platz sich die Bälle um die Ohren gedroschen haben. Anisimova gewinnt 4-6, 6-3 und 7-6. Anisimova hat eine schwere Zeit hinter sich, dadurch, dass ihr Vater gestorben ist, ihre wichtigste Bezugsperson, sie hatte Probleme im letzten Jahr, dann auf dem Tennisplatz so ein bisschen dann auch den Abstand zu gewinnen und zu sagen, okay, ich konzentriere mich hier auf meine Arbeit. Das war halt alles sehr, sehr vernetzt miteinander, weil er ja auch ihr Coach war. Sie ist wieder zu sich gekommen, hat man das Gefühl. Ich möchte das so positiv wie möglich ausdrücken. Das ist überhaupt kein Vorwurf oder so. Gestern hat Amanda Anisimova vielleicht ihr Coming-out als Weltklasse-Spielerin gehabt. Wie sie gegen Naomi Osaka auch im dritten Satz nicht ein einziges Mal zurückgesteckt hat und auch nicht ein einziges Mal in irgendeiner Weise gesagt hat, ja, ich spiele mal den nur Slice anstatt der durchgezogenen Rückhand. Das hat mir sehr imponiert und sie hat am Ende verdient mit 7-5 gewonnen. Ich hatte im gesamten dritten Satz oder Ende des dritten Satzes hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass Osaka das gewinnen kann. Sie sah immer wie die knapp zweitbeste Spielerin aus und ich glaube auch sie kann zufrieden sein. Sie hat es jedenfalls in der Pressekonferenz gesagt mit ihrem Level. Sie hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ja, ich war überrascht, wie schnell der Ball von Amanda Anisimova zurückkam. Und das muss man einfach sagen, Chapeau vor der Leistung von Anisimova, die gestern wirklich eine fantastische Leistung gebracht hat.
Ja, hätte auch ein Viertel oder ein Halbfinale bei einem Grand Slam sein können.
Sehr gern sein dürfen.
Was, Ja, und du hast angesprochen, die, ja, die gute Leistung eigentlich von Osaka. Beide auch beim Aufschlag, finde ich wirklich, der anderen Spielerin ein hohes Niveau vorgegeben, so würde ich das mal sagen. Also beide mussten arg arbeiten, um Return-Punkte zu gewinnen. Und dass das bei Osaka so klappt, das ist jetzt kein großes Wunder. Ich meine, damit hat sie 4 Grand Slams gewonnen. Dass Anisimova dahin aufschließt, das finde ich schon ziemlich erstaunlich und auch beeindruckend. Anisimova war keine schlechte Aufschlägerin, aber für mich auch schon noch einer der Unterschiede nach oben. Also von der Grundlinie ist sie ja einfach eine, die sehr große Fähigkeiten hat, die eben nicht mit so einer Wucht spielt, aber die ganz viel Schnelligkeit in die Schläge reinbekommt, dadurch, wie sie die timet, wie sie dazu steht, welche Winkel sie da auch reinbringen kann. Und das hat sie alles hier wieder gezeigt, auf dem Level, wo sie ja schon mal vor 2,5 Jahren war, wo sie ja erstaunlicherweise auch gegen die Gegnerin damals im Halbfinale der French Open stand und klar führte, gegen sie jetzt wieder antreten darf, nämlich Ash Barty. Und hier aber für mich der große, der entscheidende Sprung oder worauf sie sich stützen konnte, war eben wirklich ihre Aufschlagsleistung. Und wenn die immer so da ist und wenn die dauerhaft so da wäre, dann wird sie vermutlich auch ziemlich schnell in die Top 10 einziehen. Denn das war eine der Top 10 würdigen Leistung. Und ich fand es auch wirklich, allein wegen der Stimmung, allein weil ja auch ziemlich schnell klar war, was hier, was hier auf, wie sagt man das,
auf dem Spiel stand.
Genau, das war, wonach ich gesucht habe. Allein deswegen war es einfach ein richtig gutes, intensives Match. Und dass Anisimova da mitgehen konnte, was Osaka quasi mitgebracht hat, uns dann nachher überspringen oder steigern konnte. Das war das Beeindruckende. Und sie hat ja im dritten auch noch Matchbälle abgewehrt. Und wenn wir uns mal den Matchball, der dürfte bei 4, 5, 30, 40, glaube ich, gewesen sein, anschauen, das war unglaublich gut gemacht. Das war einfach alles sehr eng hinten an die Linie gespielt. Einmal das Tempo variiert, dass Osaka auch so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen ist und dann am Ende den entscheidenden Winner gesetzt. Und so hat sie das gemacht, das ganze Match über. Und wirklich beeindruckende Leistung. Frage ist immer bei solchen Spielerinnen und auch Spielern, ist die Konstanz schon da? Ja. Ist sie also wirklich so besonders, wie wir es jetzt schon bei Alcaraz erwarten und wird in die Top 5 schießen? Oder ist das, was wir die letzten 2,5 Jahre mit der Klammer, die du gerade angesprochen hast, gesehen haben, eher die Anisimova, die sie ist?
Aber wie spannend, das dann auch zu sehen. Und ich bin auch ganz begeistert gewesen gestern von Naomi Osaka, die ja im letzten Jahr so viele Probleme dann auch hatte und die dann einfach mal gesagt hat, okay, ich bleib jetzt mal ein paar Monate aus dem Tennis raus, die in der Pressekonferenz dann auch gesagt hat, ich möchte die beste Version meiner selbst sein in diesem Jahr. Ich möchte einfach auf den Platz gehen, ich möchte Spaß haben, ich möchte nach dem Spiel, egal ob Niederlage oder Sieg, sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Und was dann rauskommt, das werden wir sehen. Und es sind ja ganz klare Neujahrsvorsätze, die sich Naomi Osaka hier gegeben hat. Und das gestern, fand ich, war ein guter Anfang. Sie ist gestern auf eine brillant spielende Amanda Anisimova getroffen. Vielleicht wäre sie gestern nicht ausgeschieden, wäre es gegen einen anderen Namen gegangen. Vielleicht wäre sie jetzt morgen ausgeschieden gegen Ash Barty, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber ich empfand das als extrem guten Wiedereinstieg ins Berufsleben zurück. Also so wie ein bisschen, wenn man ein paar Monate krank war oder ein paar Monate aus dem Job raus war, die Wiedereingliederung hat funktioniert, möchte ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und es war natürlich an der Zeit, dass sie jetzt kommt, weil durch die Punkte, die sie hier verloren hat, wird sie ziemlich heftig abstürzen. Ich glaube, aus dem Top 80 raus. Und sie hatte jetzt auch angekündigt, vielleicht muss ich doch ein bisschen öfter spielen. Sie hatte sich ja doch sehr auf die großen Turniere konzentriert in den letzten Jahren. Und vielleicht brauchst du halt doch 15 bis 20 Turniereinsätze pro Jahr, um einfach so ein bisschen diese Selbstverständlichkeit zu bekommen, in das Selbstvertrauen, auch in das eigene Spiel und in den Matchplan, dem sie folgen muss. Und dann, denke ich, sehen wir sie sehr schnell wieder oben. Denn im Gegensatz zu vielen anderen, auch über die wir jetzt schon in dieser Sendung gesprochen haben, hat sie natürlich schon bewiesen, wie gut sie ist, welche Ausnahmespielerin sie ist. Und man kann davon ausgehen, dass sie da noch 1, 2, 3, 4 Grand Slams drauf wird setzen können in den nächsten Jahren, denn sie ist ja auch noch sehr jung.
Amanda Anisimova spielt dann jetzt morgen gegen den Surfboard Ash Barty. 58 Aufschlagspiele hintereinander gewonnen. Das ist eine unglaubliche Waffe. Schon wieder unglaublich.
Ja, aber hier ist ja wirklich so. Ja. Also, das sind so Sachen, die schaffen. Klar, so die Isners dieser Welt mal, und Federer erinnere ich mich mal, hatte mal so einen Lauf, an Lubicic erinnere ich mich auch. Aber das ist so die Güteklasse an Aufschlägern, die das normalerweise schafft. Und wir dürfen das bei Esparti nie vergessen, die ist jetzt ja kein Riese. Die ist wirklich einfach eher durchschnittlich klein im Vergleich zu den Top-100-Spielerinnen der BTA. Aber die holt so ein Maximum aus ihrem Aufschlag raus. Die kann so gut platzieren, die kann so gut slicen. Die hat so einen guten Kick-Aufschlag. Also da ist einfach ein soes Grundniveau da. Und jetzt schwimmt sie da so auf so einer Aufschlagswelle durch. Geh mal davon aus, gegen Anisimova wird das brechen. Aber sie geht trotzdem als Favoritin in das Match rein. Auch wenn, ich hatte es schon angesprochen, dass das Match schon mal gab, eben vor 2,5 Jahren bei den French Open, und es ganz eng war, Barty 5-7 oder 6-7-0-3 hinten gelegen, da hat sie das noch umgedreht. Gehe von aus, sie hat jetzt genug aus dem Match mitgenommen, ist eine bessere Spielerin als damals und sollte das am Ende eigentlich gewinnen, aber ich vermute, dieser Aufschlagstreak, der wird brechen.
Es ist einfach auf einem anderen Level im Moment der Aufschlag von Ash Barty. Und damit kommen wir zu den Ergebnissen von heute. Und da fangen wir dann auch wieder mit den Frauen an, weil die untere Hälfte hat heute ihre Achtelfinals dann ermittelt. Und es gibt 4 Achtelfinals in der unteren Hälfte. Das erste ist Danielle Collins gegen Elise Mertens. Elise Mertens hat überhaupt keine Probleme gehabt beim 6-2 gegen Zhang Zhuai. Das Match zwischen Danielle Collins und Clara Tauson, das war heute Morgen direkt, wahrscheinlich haben es die wenigsten von euch gesehen, ein richtiger Fight. Und es war ein richtiger Fight auf ganz, ganz hohem Niveau. Clara Tauson hatte den ersten Satz gewonnen, nachdem sie mit Break zurückgelegen hatte, hatte sie die letzten 4 Spiele des Satzes gewonnen, 6-4. Dann führte sie im zweiten Satz auch mit Break und jeder hat gedacht, wahrscheinlich wird sie das dann gewinnen. Dann kam aber Collins zurück. Und Collins mit einem sehr, sehr hohen Kampfgeist hat sie sich das dann zurückgeholt, diesen Satz mit 6-4. Und im dritten Satz war es dann ja auch so ein physischer Kampf. Es war sehr heiß in Melbourne heute, mehr als 30 Grad, es war diese Mittagssonne. Danielle Collins hat in der Pressekonferenz gesagt, sie musste dann auch technische Anpassungen bei ihrem Aufschlag vornehmen, weil sie beim Aufschlag einfach immer direkt in die Sonne geguckt hat. Und da musste sie dann auch noch ein bisschen was machen. Und das dann während des Spiels dann zu machen, dann ist es auch nicht ganz leicht. Aber sie hat die Nerven bewahrt und hat am Ende mit 7-5 gewonnen gegen eine, vielleicht muss man sagen, noch körperlich abbauende Clara Tauson, die im dritten Satz so ein kleines bisschen Probleme hatte. Aber das war ein richtiger, Fight heute, den sich die beiden geliefert haben. Und das konnte man extrem gut angucken und hat mir großen Spaß gemacht. Und Danielle Collins und Australien, das ist eine Liebesbeziehung.
Und wenn dieser Ausschnitt, den ich von der Pressekonferenz gesehen habe, von heute war?
Nee, der war nicht von heute. Ich habe es nochmal nachgeguckt.
Ist das der von nach dem Kerber-Match?
Ja, ich glaube.
Ja, okay. Hab mir nämlich schon gedacht, dass der von damals sein könnte. Ja, wer es nicht gesehen hat, sie war zufrieden mit sich selbst.
Sie war zufrieden mit sich selbst, Entschuldigung, hat sie gesagt, sie möchte eigentlich immer in allem die Beste sein. Und wenn sie es nicht ist, dann redet sie sich trotzdem ein, dass sie die Beste ist. Und das wäre ihr Mindset auf dem Weg in die Matches. Und das hat sie mit einem sehr, sehr lustigen Lachen dann auch untermalt. Das ist ein sehr schöner Ausschnitt gewesen. Ich habe heute in die Pressekonferenz nochmal reingehört, da war es nicht dabei.
Ja, garniert mit einer absolut dreckigen Lache. Ja. Also, das ist auch völlig selbstzufrieden. Und kann ja nach so einem Match auch sein. Ja. Denn es kann gut sein, dass Tauson sie auch in 1-2 Jahren besiegt wird. Tauson, wirklich auch ein großes Talent, sehr offensichtlich, wo das Problem ist, nämlich in der Art, wie sie sich noch bewegt. Da fällt sie ab gegen viele aus den Top 100. Sie ist nicht so leichtfüßig wie viele. Und sie kann das natürlich wettmachen mit unglaublich powervollen Grundschlägen und normalerweise auch mit dem ersten Aufschlag. Der kam heute nicht so, und das hat sie auch angesprochen, dass sie zufrieden ist, wie eng sie das Match gestalten konnte, obwohl der erste Aufschlag in der Form nicht da war. Und am Ende hat Collins, muss man dann eben auch sagen, darüber das Match entschieden. Sie hat selber eine Quote gleich von, oder hat Gewinnquote von 81% beim ersten Aufschlag gehabt. Das ist sehr, sehr gut, auch gegen eine, oder gerade auch gegen eine Spielerin wie Tauson. Und du hast angesprochen, wie eng das war. Eben, sie lag 1-4 hinten, dann lag Tauson nachgewonnen im ersten Satz, schon im zweiten Satz in Führung. Dann hat Collins nachher Matchbälle im dritten, die wehrt Tauson dann sehr gut ab. Und dann ganz am Ende knickt sie ein. Also so wirklich die letzten 2 Spiele, da war der Akku dann leer. Es war auch verständlich, denn mit dieser Intensität von Collins umzugehen, das muss krass sein, denn Collins lässt ja nicht nach und Tauson wird das so häufig auch noch nicht in ihrer Karriere erlebt haben, dass jemand einfach Gas gibt, auch zum Beispiel nach 3 verlorenen Matchbällen, so Gas gibt und dann wirklich noch, nochmal auf den letzten 3 Metern der 100 Metern auch nochmal macht. Und das war einfach erstaunlich und das ist natürlich, was Collins auszeichnet und das, was viele an Collins ja auch amüsant finden und manche wahrscheinlich auch ein bisschen nerven.
Ja, klar. Aber solche Spielerinnen gibt es halt auch, die dann sehr selbstbewusst auf dem Platz sind und die sich nicht darum scheren, was die anderen denken oder was die Allgemeinheit denkt. Und das ist ja etwas, womit sich dann Danielle Collins in den letzten Jahren dann auch so einen Namen gemacht hat, dass sie, wir haben es immer so ein bisschen Straßenkampf genannt, Hinterhofkampf. Da ist sie sehr gut für und den Kampf nimmt sie sehr, sehr gerne an. Und das ist eine Geschichte, die durchaus sehr interessant ist. Und sie trifft jetzt auf Elise Mertens, die so ein bisschen durch das Turnier schleicht, möchte ich sagen. Mertens gegen Zhang Zhuai keine Probleme, 6-2, 6-2. Vorher schon gegen Irina Camelia Bigu gewonnen und gegen Vera Svonarjova gewonnen. Wie gesagt, die schleicht im Moment durchs Turnier.
Ja. Offene Geschichte, würde ich sagen. Mertens hat natürlich in der Vergangenheit sehr große Konstanz an den Tag gelegt bei Grand-Slam-Turnieren. So ein bisschen, was Swiatek war, bevor Swiatek kam, die jetzt zum fünften Mal hintereinander ein sechsten Mal hintereinander ein Achtelfinale gemacht hat, war das Mertens über lange Zeit. Und die stand ja hier auch schon im Halbfinale und die ist es gewohnt, Gegnerinnen aus dem Weg zu räumen, die nicht ihr Niveau haben. Aber, und da kommt das Aber, im Herbst sah das alles nicht mehr so gut aus. Und da schien es, als sei der Akku weg. Und auch Anfang dieses Jahres war ich mir nicht so sicher. Und jetzt tritt sie hier wieder genauso selbstbewusst auf und genauso, ja, selbstverständlich gewinnt sie Matches, wie sie es über lange Zeit in ihrer Karriere getan hat. Bisschen Glück gehabt, dass Rybakina aufgeben musste, bevor sie eben auf Mertens treffen konnte. Und Collins wird jetzt das testen, was Mertens im Moment, ja, wie viel Mertens im Moment wirklich wiegt, wie viel sie mitbringt. Denn die Wucht, die kann Mertens schon kontern. Mertens hat ein, ja, hochklassiges Konterspiel. Aber unter Umständen wird sie selber auch gucken müssen, dass sie das Match gewinnt, dass sie das über die Offensive entscheidet. Und das ist ja immer die entscheidende Frage bei Mertens. Kann sie das oder nicht? Vielleicht würde Collins leicht favorisiert sehen, weil ich diesem Braten bei Mertens nicht so richtig traue. Trotzdem wäre es jetzt ja keine Sensation, wenn sie sich doch durchsetzen würde.
Elise Mertens also gegen Danielle Collins. Das zweite Achtelfinale ist das zwischen Simona Halep und Alize Cornet. Zwei absolute Veteraninnen. Und Alize Cornet hat heute so einen kleinen Houdini-Act da gebracht. Gegen Tamara Sidancek lag sie mit 4-6 und 1-4 und zwei Breaks zurück und gewinnt noch mit 6-4. Und 6-2. Sie hatte heute Geburtstag und sie hat mal wieder das Achtelfinale erreicht. Was in ihrer ganz langen Karriere noch fehlt, das ist ein Viertelfinale bei einem Grand Slam. Wenn sie die US Open erreicht dieses Jahr und alle vier Turniere spielt, dann hat sie den längsten Streak an aufeinanderfolgenden Grand Slam-Teilnahmen mit Mitte 60. Alize Cornet wird immer so ein bisschen übersehen, dann auch so ein bisschen belächelt mit ihrer Art und von Tatjana Maria wollte sie mal verklagt werden und das ist dann auch so eine Geschichte, wo man sagt, ja, die ist bissig und die versucht ihren Weg zu gehen, aber sie hat inzwischen so ein bisschen mit sich dann auch, ist sie im Reinen, sie hat ja auch gesagt, eventuell tritt sie nach dieser Saison ab und sie muss mal gucken, sie hat so viel aufgegeben für den Sport und Freundschaften kann man nicht pflegen und Partner gibt es nicht und da überlegt sie schon, ob sie das macht und das scheint sie im Moment so ein bisschen, ja, diese Freiheit zu geben, solche Leistungen dann abzurufen. Das fand ich bemerkenswert, wie sie da heute dieses Match dann zurückgeholt hat und beide haben im dritten Satz wirklich Probleme gehabt. Cornet hat gesagt, dass sie ganz häufig Probleme an den Adduktoren hatte, hatte sie heute auch wieder, aber wie sie das Match gedreht hat, Chapeau.
Ja, sie ist bissig, aber sie ist auch lustig und sie ist eine mit Haltung. Sie war ja auch im Endeffekt eine der entscheidenden Personen, um die ganze Sache Punkt 2 wirklich ans Laufen zu bekommen. Sie war eine der ersten, die da, oder ich glaube von Spielerinnen und Spielern, die erste, die so richtig darauf aufmerksam gemacht hat und da auch für Öffentlichkeit getrommelt hat. Also sie ist eigentlich eine sehr erwachsene Persönlichkeit und ein bisschen schräg benimmt sie sich manchmal auf dem Platz, aber das gehört dann vielleicht auch einfach dazu, denn wir haben ja alle ein bisschen Ecken und Kanten und ich erinnere mich noch sehr gut, als sie damals hier vor 13 Jahren, da hat sie auch heute drüber gesprochen, in der vierten Runde stand ein Match, das sie damals gegen Dinara Safina hätte gewinnen müssen, aber da hat sie sich nie so richtig getraut, durchzuziehen mit ihren Schlägen. Da hat sie versucht, alles irgendwie zurückzubekommen. Und am Ende hat sich Safina da aus dem Match noch rausgewunden. Und ich glaube, es war ein sehr entscheidender Moment in der Karriere von Cornet, weil sie danach wirklich viel zu einer Sicherheitsspielerin geworden ist, statt die offensiven Waffen, die sie durchaus hat, rauszuholen. Die hatte sie ja zum Beispiel in der Runde zuvor gegen Muguruza gezeigt. Mit denen hat sie sich jetzt hier auch nochmal rausbefreit, dass sie eben die Linie entlang gehen kann, dass sie nicht alles nur hoch und weit spielen muss und ja, beeindruckend, dass sich Sidancek hier dann am Ende doch noch so ein bisschen, die stand ja mit anderthalb Füßen in der Tür, dass sie die da noch rausgezerrt hat und selber durchgegangen ist und kann natürlich verstehen, dass sie nach so langer Zeit den Abtritt will vom Tennis. Ich erinnere mich eben wirklich, als sie damals auf die Tour kam, da war ihr großes Ding, dass sie ein riesiger Fan von Andy Roddick war. Er ist jetzt nun auch schon vor einiger Zeit zurückgetreten. Und jetzt gucken wir mal, ob das hier ihre letzten Australian Open werden und ob sie vielleicht, und für mich wäre es schon eine große Überraschung, es schafft, gegen Simona Halep zu gewinnen. Gegen die hat sie eine positive Bilanz, aber ich glaube, in einem Grand-Slam-Turnier sollte Halep sich da normalerweise schon durchsetzen.
Wir hören mal rein aus der Pressekonferenz, was Alizé Cornet heute zu ihrem Sieg gesagt hat.
Yeah, I have chills when you say that. It's true. I mean, I don't realize it yet because, first of all, I'm super tired, so I don't realize what I just accomplished. But yeah, definitely it's a huge proof of resilience, what I did today on the court, always believing. I think it was 4-1, 30 love. And, you know, anything can happen with tennis, and I think I just stick to the thought that I could make it. I always believed in it, and yeah, it's definitely a very, very special victory, being back in the second week. 13 years after my first second week at the Australian Open, it's quite special, and the day of my birthday, I mean, what else can I ask for?
Wonach kann sie noch fragen? An ihrem Geburtstag zum ersten Mal, wieder mal die zweite Woche erreicht, 13 Jahre, nachdem sie es zum ersten Mal erreicht hat, und sie ist wirklich eine Veteranin. Eine andere Veteranin ist Simona Halep, ihre Gegnerin. Und die hat heute sehr, sehr klar gewonnen, ihr Match. Und da muss man dann auch sagen, auch Hut ab vor Simona Halep gegen Danka Kovinic, 6-2, 6-1. Kovinic war eine dankbare Gegnerin, das muss man dann auch sagen. Aber Simona Halep, und das können wir jetzt dann auch nochmal einspielen, ist wieder fit. Und das ist vielleicht die wichtigste Nachricht. Wir hören mal rein, was Simona Halep zu ihrem Fitnessstand heute gesagt hat, in der Pressekonferenz.
Yeah, I feel fresh. I feel that the pressure is off. And I feel... Also, I feel that I have expectations from myself, and but they are good expectations because I have worked a lot in the off season. I have no injury, so that helps me to be in a good spot mentally and also with confidence. So, I think I'm feeling good.
I think I'm feeling good. Hat sie gesagt.
Kann sie auch.
Das kann sie auf jeden Fall. Sie ist fit und sie muss sich nicht mit irgendwelchen kleinen Verletzungen im Moment herumschlagen. Und das schlägt sich dann ja auch in ihrem Spiel nieder. Sie hat heute gegen Danka Kovinic gar nichts anbrennen lassen. 6-2, 6-1. Und sie ist vielleicht letztes Jahr so ein bisschen in Vergessenheit geraten, gerade wo wir so viele junge Spielerinnen hatten. Und bei den US Open mit Emma Raducanu, Leila Fernandes und diese ganzen neuen Namen, Iga Swiatek. Aber sie hat hier gezeigt, dass sie, glaube ich, noch zu großem in der Lage ist. Und ich brauche nicht zu viel Fantasie, um mir vorzustellen, dass sie vielleicht nächste Woche da im Finale steht. Es wäre eine coole Geschichte.
Ja, und ich glaube, da ist sie schon die Favoritin. Also nicht jetzt total überwältigende Favoritin, aber wie gesagt, vierte Runde sollte sie normalerweise gegen Cornet gewinnen. Dann kämen die gerade schon angesprochenen Collins oder Mertens. Und die beiden unten Gesetzten im Moment, die über sind oder höchsten Gesetzten, sind Swiatek und Sabalenka. Da hat sie wesentlich mehr Erfahrung als die beiden. Also normalerweise ist sie jetzt hier die Favoritin. Und wenn sie sagt, keine Verletzung, und das ist ja immer so ein Ding bei ihr, dann kriegt sie vielleicht nochmal die Chance, die Australian Open zu gewinnen.
Simona Halep, also auch im Achtelfinale, gewinnt gegen Danka Kovinic, 6-2, 6-1. Ein weiteres Achtelfinale, das wir haben, Iga Swiatek gegen Daria Kasatkina, die gewinnt 6-2, 6-3 und trifft jetzt auf Sorana Kirstea. Die hat in drei Sätzen gegen Anastasia Pavlyuchenkova gewonnen. Iga Swiatek, die macht schon wieder so einen Eindruck wie 2020 bei den French Open. Also das ist schon wirklich sehr stark. Ob das wirklich jetzt durchziehbar ist, wie sie es macht, das bleibt noch abzuwarten, aber das ist schon stark und sie trifft jetzt auf Sorana Kirstea, die hier auch einen sehr starken Eindruck bislang hinterlässt, vor allen Dingen seit der ersten Runde, seit dem Sieg gegen Petra Kvitova.
Ja, also kurz zu Swiatek, da hatten wir, glaube ich, in der Jahresabschlusssendung ein bisschen länger auch drüber gesprochen, weil ich gemerkt habe, dass ich sie im letzten Jahr unterschätzt habe. Sie ist einfach eine derjenigen, die Matches sehr schnell und dominant für sich entscheiden kann, weil sie so viel Waffen hat. Und die hat sie heute auch gezeigt. Es war eine enge Kiste eigentlich gegen Kasatkina, 6-2, 6-3, weil Kasatkina Mittel gefunden hat, um Swiatek zu nerven mit den ganzen Spinbällen, mit der Art, wie sie den Court geöffnet hat. Aber Swiatek konnte sich auf ihren ersten Aufschlag verlassen. Und das ist natürlich einfach ein Riesending, wenn man das machen kann. In entscheidenden Situationen ersten Aufschlag rausholen, entweder direkt den Punkt oder den Punktgewinn vorbereitet. Und so hat sie das heute gemacht. Und sie geht in, für mich als ziemlich klare Favoritin in die nächste Runde gegen Sorona Cister. Die spielt super, die spielt auch abgeklärt, die spielt eben nicht mehr das Baseball, wo alle drüber gespottet haben, wo sie einfach immer auf den Winner gegangen ist. Und zwar wirklich ein Match von, naja, drei wirklich sehr drei klar abgetrennten Phasen gegen Pavlyuchenkova. Sie war im ersten und dritten die bessere Spielerin, keine Frage. Im zweiten ist sie wirklich ziemlich komisch eingebrochen, aber sie macht das im Moment sehr souverän. Und trotzdem trifft sie auf eine in Świątek, die einen besseren Aufschlag hat, die eine bessere Return-Spielerin ist und die nicht ja so viel Risiko von der Grundlinie gehen muss, einfach weil sie so viel Spin in den Bällen drin hat. Also sieht ziemlich gut hier aus für Świątek.
Und dann haben wir noch ein Achtelfinale. Kaya Kanepi gegen Irina Sabalenka. Kaya Kanepi gegen Madison Inglis. 2-6, 6-2, 6-0. Steht zum 10. Mal im Achtelfinale eines Grand Slams. Hat dort eine Bilanz von 6-3 bislang. Das muss man dann auch mal sagen. Also Kaya Kanepi ist keine Überraschungsgästin hier im Achtelfinale. Gegen Madison Inglis braucht sie 1,5 Sätze, aber dann war es am Ende sehr klar. Und sie trifft auf Irina Sabalenka, die ihr Spiel stabilisiert hat. Ja, es waren heute noch 10 Doppelfehler drin. Aber ihre Grundschläge und das, was sie dann im Ballwechsel macht, das ist schon wieder sehr beeindruckend. Und Irina Sabalenka scheint sich während dieses Turniers so richtig in Form zu spielen.
Ja, und ich war davon ausgegangen, dass sie ausscheidet. Ich hatte ja auch in der letzten Aufnahme gesagt, dass sie hier für mich als Außenseiterin reingeht in das Match gegen Wondroushova. Und dafür hat sie es beeindruckend gemacht. Also du hast angesprochen, es waren 10 Doppelfehler drin. Es war aber auch eine richtig gute Leistung hinter dem ersten Aufschlag drin. Das war ziemlich dominant, wenn er gekommen ist. Und man hat natürlich den Power-Vorteil gesehen, dann in den Grundlinien-Duellen. Also die ersten beiden Sätze waren ausgeglichen. Man hat gesehen, wie Wondroushova das machen will, die diesen Court so breit machen kann, die mit Spin schön variieren kann, die aber nicht so einen Punktabschluss hat wie Sabalenka. Und Sabalenka dann in den Sätzen 2 und 3 ist dann, ja, Ende zweiter Satz und dann im ganzen dritten Satz einfach davongezogen, weil sie so viel Power hat, weil sie so intensiv sein kann, weil der Aufschlag dann schon irgendwie gepasst hat. Und das war eine Leistung, bei der es dann jetzt auch nicht mehr so viel Fantasie braucht, dass sie noch relativ weit in diesem Turnier kommen kann. Frage halt natürlich immer, irgendwie kann das Aufschlagsgespenst rauskommen, das Doppelfedergespenst, und dann ist alles ganz schnell vorbei. Oder kann sie das irgendwie im Zaum halten, und 10 Doppelfeder geht ja noch über 3 Sätze, naja, dann ist auf einmal doch einiges möglich. Also da muss ich sagen, nachdem du sie ja nach dem letzten Match so gelobt hast, jetzt von mir ein Chapeau, das finde ich eine beeindruckende Leistung.
Irina Sabalenka jetzt also in der 4. Runde gegen Kaya Kanepi, die sich, wie gesagt, in Sport in ihrer Karriere daraus gemacht hat, einfach mal so Auslosungen zum Platzen zu bringen. Das hat sie jetzt zum wiederholten Mal gemacht, zum 10. Mal im Achtelfinale. Wir haben jetzt sehr lange über die Frauen gesprochen und dann auch über die beiden Matches von gestern, aber wem ihre gebührt, darüber mussten wir ein bisschen länger sprechen. Wir sprechen gleich über die Männer, die nämlich auch einige durchaus überraschende Ergebnisse hier fabriziert haben, nämlich unter anderem, dass Andrei Rublev ausgeschieden ist. Das gleich alles hier bei Chip in Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de und unserer dritten Tageszusammenfassung zu den Geschehnissen in Melbourne bei den Australian Open.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Andrei Rublev, wir haben ihn beim letzten Mal schon ja so ein bisschen gelobt, wo wir gesagt haben, der scheint wieder in Form zu kommen. Es scheint ihm diese Pause ganz gut getan zu haben. Und dann ist er heute, und das muss man mal sagen, an Marin Cilic zerschellt. Marin Cilic befindet sich wieder in exzellenter Form. Er hat lange Zeit, hat er wirklich nur mediokre Ergebnisse gebracht. Hat es auch so aus den Top 10, Top 20, Top 30 rausgeflogen und wusste nicht so richtig, wohin. Hat dann ganz viele enge Matches verloren auf ATP-Ebene, sehr häufig 7-6 im dritten Satz, und wusste nicht so richtig, wohin mit seinem Selbstvertrauen. Er hat es nicht, und er hat es jetzt anscheinend wiedergefunden, weil er spielt hier überzeugend. Es mag vielleicht nicht 2014 US Open Halbfinale gegen Roger Federer sein, die Form, aber Es hat gereicht, um gegen Andrei Rublev zu gewinnen. 7-5, 7-6, 3-6, 6-3. Was mir an Marin Cilic schon seit Jahren imponiert, ist dieses leicht aussehende Spiel, was so leicht reproduzierbar aussieht, wo man nicht das Gefühl hat, ja, da könnte er zum Beispiel große technische Probleme bekommen. Das sieht einfach wie aus dem Lehrbuch aus, gerade diese kompakte Rückhand dann auch. Und er hat sich heute von Rublev auf der Vorhand bearbeiten lassen und hatte keine Probleme, dort mitzugehen und keine Probleme, diese Rallyes mitzugehen und die Punkte zu machen. Das war eine imponierende Leistung von Marin Cilic heute. Und dass er im Achtelfinale steht, hat man ihm vielleicht nicht zugetraut.
Also, ja, vielleicht zu Recht. Er hatte ja Probleme in den letzten zweieinhalb Jahren. Er hatte Miss Man US Open 2019, was gegen Nishikori oder weiß gar nicht mehr gegen wen, hat ein Match hergegeben, wo er wirklich klar in Führungsposition lag und dann ist alles so ein bisschen zusammengefallen. Und das kannten wir aus der Karriere von Cilic, dass er Matches hergibt, in denen er klar vorne liegt. Sah ja heute auch mal wieder zwischendrin so aus. Er führte nämlich schon mit zwei Sätzen und einem 3-1 Break und hatte, glaube ich, sogar Breakball. Verliert dann die nächsten fünf Spiele, aber macht es dann am Ende doch relativ souverän. Und relativ sage ich, weil er hat am Ende 5 Punkte Vorsprung über das ganze Match gesehen. Aber, so muss man sagen, er erreicht das mit einer Aufschlagsquote, die um einiges niedriger ist als die von Rublev. Und ich finde, da hat er heute sehr überzeugt. Er hat richtig gut retourniert gegen den Aufschlag von Rublev. Das ist jetzt keiner der Besten auf der Tour, ist aber ein sehr guter oder ist ein guter, sehr anständiger Aufschlag. Da sah Cilic wirklich kompetent, gut gegen aus. Und dann hast du angesprochen, auf der Vorhand hat er Stand gehalten. Denn das ist das Problem immer in der Karriere von Cilic gewesen. Er hat eine sehr gute Rückhand, eine der besten auf der Tour. Da kann er gegen jeden mitgehen. Aber auf der Vorhand, das ist ein Wackelschlag. Und er hat das nie so in den Griff bekommen, wie zum Beispiel Novak Djokovic, bei dem die Vorhand am Anfang seiner Karriere auch schwächer war. Der dann aber in der Lage war, dort wirklich eine Stabilität nicht nur zu finden, sondern das auch zu einer Winner Maschine zu machen. Und das war bei Cilic nie konstant der Fall, außer eben in den Phasen, wo es richtig gut lief. Und heute hat er es wieder geschafft, hat gegen Rublev, bei dem man natürlich sagen muss, der war Covid-erkrankt, der konnte keine richtige Vorbereitung hier spielen. Trotzdem stand er wohl noch im Saft von der langen Saison davor. Und dass Cilic das dann so souverän macht, so einen großen Namen und einen Top-10-Spieler besiegt, Chapeau, jetzt trifft er natürlich auf den nächsten, also einfacher wird es nicht. Aber dass er da erstmal durchgekommen ist, hätte ich jetzt zum Beispiel, hätte es mir jetzt irgendwie vor 8 Monaten oder so gesagt, hätte ich das nicht geglaubt.
Emilio Gomez, Norbert Gombos und Andrei Rublev waren bislang seine Gegner. Sein nächster Gegner ist Felix Auger-Aliassime. Und der hat heute in einem ganz rätselhaften Match Dan Evans besiegt. 6-4, 6-1, 6-1. Und da war ich in der Pressekonferenz. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ratlos klingt, dann hört hier mal gerade rein.
Yeah, I wasn't in the match to feel anything, to be honest. It was pretty one way. You know, I had a chance, and then, you know, I wasn't. Yeah, a small chance at 4-all. Then, yeah, I couldn't find my game, and yeah, it's difficult. You know, obviously, yeah, I'm not making excuses, but it wasn't easy to have walk over and sort of lost my momentum a little bit. And you know, I'd never had that before, 2 days off, and yeah, it was difficult. You know, I thought about the match quite a lot and, yeah, probably overthought it. So, yeah, and to be honest, he was obviously way better than me as well, but I didn't really play my game, yeah. Or no, didn't get my game on the court, yeah.
Didn't get my game on the court. Also er klang schon wirklich ratlos und es ist vielleicht so ein bisschen der Kohlschreiber-Moment dann heute gewesen, wo wir bei Kohlschreiber gegen Roberto Bautista gut darüber gesprochen hatten, dass der überhaupt nichts auf den Court gebracht hat. So war Dan Evans heute und Dan Evans hat nun wirklich ein gutes Jahr 2021 hingelegt. Das war ein absoluter Stinker, den er da heute auf den Platz gesetzt hat. Ich meine, das kann passieren, das ist menschlich. Aber das war schon, ich habe mir so viel versprochen von dem Match und dann war es gar nichts. Und Felix Auger-Aliassime konnte wahrscheinlich sein Glück kaum fassen.
Naja, und als Teil des sehr guten letzten Jahres hatte er in einem Vorbereitungsturnier zu den Australian Open 2021 gegen Auger-Aliassime im Finale gewonnen. War damals eine enge Geschichte, hätte Auger-Aliassime auch gewinnen können. Trotzdem war beeindruckend von Evans. Ich vermute, da hat er auch hingeguckt, hat dann vielleicht auch erwartet, dass genau so ein Match wieder passieren wird. Es war auch eng, die ersten 8 Spiele und dann gewinnt Auger-Aliassime den ersten Satz und danach bricht Evans komplett weg. Und Auger-Aliassime ist natürlich an sich von seinem Spiel her, auch wenn das nicht immer bringt, ist er so ein Frontrunner. Er hat einen so guten Aufschlag, er kann Gas geben von der Grundlinie, zieht das dann hier locker durch und Evans kann das Leben schwer machen, aber wenn der Slice dann vielleicht mal nicht ganz so tief sitzt oder die Variabilität nicht ganz so nervig ist, dann ist er halt schon zu überwältigen, weil er nicht die Power hat. Und das hat Auger Aliassime ihm gemacht, er hat dann einfach durchgezogen und hat klar hier am Ende total verdient gewonnen, auch wenn ein sehr rätselnder Evans zurückbleibt.
Er hat dann ja auch gesagt in diesem O-Ton, dass er nicht daran gewöhnt ist, zwei Tage off zu haben in so einem Grand-Slam-Turnier. Er hatte ein Walkover in der letzten Runde und dass er vielleicht so ein bisschen rausgekommen ist, aber er wollte dann ja auch keine Entschuldigungen suchen. Félix Auger-Aliassime war deutlich besser als er und er ist einfach nicht ins Spiel gekommen und er hat sein Spiel einfach nicht zum Funktionieren gebracht. Und Auger-Aliassime trifft jetzt, wie gesagt, auf Marin Cilic. Ein weiteres Achtelfinale, was wir erleben, ist das zwischen Taylor Fritz und Stefanos Tsitsipas. Und wer sich vielleicht noch an die Vorschau zurückerinnern mag, der hat damals gehört, dass Philipp vollmundig angekündigt hat, ja, das wird so ein Turnier wie 2002, als damals Thomas Johann schon gewonnen hat. Dieses Jahr gewinnt Roberto Bautista Agut. Dieser Traum ist in der Luft zerplatzt wie eine Seifenblase. Es war ein komisches Spiel zwischen Bautista Agut und Fritz. Fritz hatte den ersten Satz mit 6-0 gewonnen. 10 Punkte hat Bautista Agut gemacht. Ich habe dann aus Spaß mal nachgeguckt, wie häufig hat Bautista Agut in seiner Karriere ein 0-6 kassiert. Fun Fact, er hat es wirklich 2020 bei den Australian Open, 2021 bei den Australian Open und jetzt dieses Jahr hintereinander gehabt. Also 3 Jahre hintereinander bei den Australian Open. Und er hat von 7 Matches, in denen er einen Satz 6-0 verloren hat, nur 1 gewonnen. Jetzt sind es 8 Matches und nur 1. Es war auch hier eine rätselhafte Leistung, weil Bautista Agut im Sätzen 2 und 3 schien er wieder sein solides Spiel aufzuziehen. Aber in den Sätzen 4 und 5 war das dann wieder weg und er hat leichte Fehler gemacht und Fritz ist dann mit seiner Rückhand vor allen Dingen sehr gut und sehr häufig durchgekommen und hat das dann so ein bisschen nach Hause serviert, möchte ich sagen.
Wir müssen erstmal rausstreichen, gut, Match von Fritz, zum ersten Mal im Achtelfinale von einem Grand-Slam-Turnier und das war, glaube ich, eine wichtige Hürde für ihn, die mal zu überspringen und er hat am Ende eine sehr positive Bilanz, was Winner gegen Unforced Error angeht und viel kommt dann natürlich über das Serve und das Serve darf man auch nicht unterschätzen und er ist ja ein technisch sehr feiner Spieler. Das große Aber, er ist eben wirklich so ein bisschen wie Clara Tauson auf der Damenseite. Er bewegt sich oder hat nicht so viel natürliches athletisches Talent und bewegt sich nicht so gut wie die Spieler, die noch über ihm stehen. Und das inkludiert natürlich einen Bautista Agut, der einer der besten Beinarbeiten überhaupt auf der Tour hat. Und klar, der hat nicht ganz so viel straighte Power wie jemand wie Fritz, aber normalerweise würde man eben erwarten, dass er in so einem Match einfach es Fritz unglaublich schwer macht und dass er genug Aufschläge hält und dass er den Druck stets hochhalten kann in jeder Rallye und dass er nicht von Fritz überwältigt werden würde. Und am Ende ist er dann doch aber ziemlich eingeknickt. Also hast du den Anfang schon besprochen, kann passieren, aber dann eben beim Match drin, hätte ich dann auch erwartet, dass es nach Hause bringt. Aber Anfang 5. hat er nochmal eine kleine Chance gehabt und dann zack, bricht er da auch wieder weg. Also ein bisschen rätselhafte Leistung. Für mich jetzt auch nicht unbedingt zu erklären, wie das passiert ist. Und trotzdem will ich, obwohl ich ja eben auf Bautista Agut als Turniersieger getippt habe, jetzt nicht Fritz irgendwie schlecht dastehen lassen. Denn das war eine der besten Leistungen wahrscheinlich seiner Karriere. Vor allem, wenn man überlegt, dass er eben diese Hürde noch nicht übersprungen hat. Und ich glaube, er wird in der nächsten Runde auch eine ganz gute Chance gegen Stefanos Tsitsipas haben. Denn Tsitsipas mag keine harten Aufschläger, zumindest nicht auf Hardcourts, die ihm in die Rückhand gehen können. Und das kann Fritz ganz sicher.
Taylor Fritz gegen Stefanos Tsitsipas, der hat gegen Benoit Paire in 4 Sätzen gewonnen. Das war eher ein unspektakuläres Spiel. Benoit Paire konnte den 3. Satz sehr ausgeglichen gestalten, dann auch den Tiebreak gewinnen. Aber Tsitsipas am Ende der deutlich bessere Spieler. Alex de Minaur hat überhaupt keine Probleme mit Pablo Andujar gehabt, hat 6-4, 6-4, 6-2 gewonnen. Trifft jetzt auf Jannik Sinner, der hat gegen Taro Daniel gewonnen. 6-4, 1-6, 6-3, 6-1. Taro Daniel, der mich zwischendurch so ein bisschen an David Goffin erinnert, so früh wie er die Bälle nimmt und dann auch so direkt an der Grundlinie. Und das hat mich zwischendurch schon ein bisschen daran erinnert. Aber Jannik Sinner hat sich durchgesetzt. Jannik Sinner gegen Alex de Minaur, Night Session bei den Australian Open, exaltiertes Publikum, das kann schon was geben.
Ja, bin gespannt drauf. Und für beide, glaube ich, ein wichtiges Match. Denn de Minaur hat den Sprung noch nicht geschafft. Sinner stand schon mal im Viertelfinale von einem Grand Slam, aber man würde bei seinen Leistungen auf der Tour erwarten, dass das regelmäßiger passiert. Für beide ist es eine große Chance, diesen Sprung zu schaffen. De Minaur hatte das Pech in den letzten Jahren in der Vorbereitung der French Open der Australian Open sich verletzt zu haben und dann hier nicht so die Leistung bringen zu können, die man erwarten würde. Und Sinner geht hier jetzt eben schon mit dem Profil von einem Top-10-Spieler rein, aber er hat noch nicht die Top-10-Resultate bei Grand Slams. Also wirklich eine spannende Geschichte. Bin auch nicht ganz sicher, wer sich da durchsetzt. Man würde denken, die Power von Sinner zieht es am Ende, aber das war heute schon arg souverän von Dimmener. Also das war ja gut aufgeschlagen, gut retourniert. In den langen Rallyes hat er dann wirklich so ja das Sitzfleisch bewiesen, das man von ihm erwartet. Und er hat sich so ein bisschen von dem Publikum tragen lassen. Und das können wir, glaube ich, schon erwarten, dass das auch im Bereich des Möglichen ist in 2 Tagen.
Ein Achtelfinale, was wir noch haben, auf das, glaube ich, können wir uns freuen. Maxim Cressy gegen Daniil Medvedev. Medvedev hat gegen Bocic van der Sandsrulp gespielt. 6-4, 6-4, 6-2. Und Bocic van der Sandsrulp hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ja, ich habe nach 2 Sätzen auf das Scoreboard geschaut und auf die Statistiken, die sahen alle total gut aus und ich habe beide mal 4-6 verloren und war dann auf einmal ganz weit zurück und hat in 3 Sätzen verloren. Letztes Jahr haben die beiden gegeneinander gespielt bei den US Open. Da hat Medvedev damals seinen einzigen Satz verloren. Und Bocic van der Sandsrulp, wenn dann untergehen, dann auch mit fliegenden Fahnen. Und das hat er heute gemacht mit fliegenden Fahnen. Es sah total gut aus, was er gemacht hat. Er ist häufig ans Netz gegangen, er hat variabel gespielt, hat einen guten Aufschlag. Das sieht alles total gut aus. Aber Daniil Medvedev hat ihm mal so wirklich die Ohren lang gezogen heute. Das war schon sehr beeindruckend von Medvedev.
Ja, ich hatte ja nach dem letzten Match gegen Kyrgios gesagt, er ist jetzt der Chef im Ring.
Ja.
Und so spielt er das ja auch wirklich runter. Denn van der Sandsrulp hätte vermutlich heute wirklich gegen ziemlich viele Spieler gewonnen, denn hatte die Mischung drin aus Konstanz, aber eben auch ja, beeindruckenden, coolen Winnern. Und Medvedev frisst das im Moment einfach alles so locker weg. Also bin gespannt, wie und von wem er hier in Gefahr gebracht werden kann. Klar, es gibt die Kandidaten, es gibt die Zverevs und es gibt den Tsitsipas, der das in der Theorie schaffen kann. Vielleicht auch in der nächsten Runde in Cressy kann ihn nerven, aber im Moment schon relativ schwer vorstellbar, wie Medvedev hier bei diesen Australian Open ein Match verliert. Einfach weil die Komfortzone, die ist schon sehr, sehr groß.
Die Komfortzone ist vor allen Dingen weit hinten. Er trifft jetzt auf Maxim Cressy. Der hat auch gegen Christopher O'Connell in 4 Sätzen gewonnen. Und er zeigte sich extrem selbstbewusst in der PK. Und da hören wir auch nochmal rein, was Maxim Cressy in der PK gesagt hat.
Ja, my mindset is to go for it. I mean, that's my game. I don't really think much. Sometimes I have good days, sometimes bad days, and I feel like on the good days it's very difficult to beat that style of play, going for both serves. But the more I do it, the more natural it is, and I feel like with that game style, it's very tough for the opponents to have any control. And I've been developing that game style for 3-4 years, and it's paying off, especially on the good days. It's very, very efficient.
Er wurde angesprochen auf seine Doppelfehleranzahl, weil die ist auch sehr groß und sehr hoch. Und da hat er dann gesagt, ja, ich gehe halt bei beiden Aufschlägen relativ hohes Risiko. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Aber es funktioniert halt häufig genug sehr gut. Und ich gehe halt bei jedem Punkt ans Netz. Und er hat dann auch gesagt, sein Ziel ist die Nummer 1 der Welt. Und er hätte letztens gegen Nadal gespielt. Und dann hat er gesagt, ja, und ich glaube, Nadal hat Probleme mit meinem Spiel. Und er ist mit extremem Selbstbewusstsein ausgestattet. Ich meine, er hat letztes Jahr ähnlich wie Oscar Otte im Herbst noch diese Ochsentour gemacht über die Challenger-Turniere. Ich habe ihn in Ismaning gesehen, wo er 2. Runde noch gespielt hat, dann vor 3 Zuschauern und einem Hund. Und jetzt steht er im Achtelfinale zum ersten Mal. Für ihn hat sich diese Ochsentour ja ausgezahlt, um ins Hauptfeld dann der Australian Open zu kommen, um die Qualifikation zu vermeiden. Und jetzt trifft er auf Daniil Medvedev, der wahrscheinlich am Zaun stehen wird und diese Aufschläge dann entschärfen wird und höchstwahrscheinlich Maxim Cressy mit einer 3-, maximal 4-Satz-Niederlage nach Hause schicken wird. Aber Cressy ist auf dem Weg nach oben und er steht jetzt schon Top 60 in der Weltrangliste.
Ja, und die Herangehensweise ist ja durchaus eine pfiffige. Also er sagt halt einfach, womit kann ich die maximalen Resultate langfristig erreichen? Und genau das werde ich spielen. Auch in Matches, wo ich annehmen kann, dass ich die vielleicht verliere und auch in Matches, die mir dann vielleicht aus der Hand gleiten, weil ich ein bisschen Pech hatte. Aber auf langfristige Sicht werde ich genug Matches gewinnen, um dann die Nummer 1 der Welt zu werden. Ob das am Ende wirklich wird, keine Ahnung. Ich würde jetzt mal tippen, eher nö. Wäre schon eine der größeren Überraschungen der Tennisgeschichte. Aber wenn er das wirklich in dieser Konsequenz durchziehen kann und wenn ihm das dann auch gelingen wird gegen die Medvedev dieser Welt und wenn ihm das dann aus Sand gelingen wird und wenn ihm das dann an Tagen gelingen wird, wo es wirklich nicht läuft, ja, dann kann das schon ziemlich weit nach vorne gehen. Und er ist jetzt ja wirklich der Feldversuch, um zu zeigen, ist es möglich, Surf und Volley in den heutigen Zeiten zu spielen. Wir haben diese Debatte so häufig in den letzten 15 Jahren gehabt, weil sich so viele Experten gewünscht haben, dass Federer das macht und wirklich Surf and Volley bis zum geht nicht mehr spielt, um dann zum Beispiel zu zeigen, dass man damit Djokovic und Nadal schlagen kann. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob das auf die Cressy-Art und Weise gelingen wird. Bisschen skeptisch bin ich, aber würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn er noch weiter in der Weltrangliste nach vorne kommt.
Wir werden es übermorgen sehen. Im Doppel gab es noch zwei Ergebnisse. Tim Pütz und Michael Venus haben gegen Caballes Baena und Hugo Gaston gewonnen, stehen jetzt im Achtelfinale. Dominik Köpfer und Jan-Lennard Struff haben gegen Ariel BH und Gonzalo Escobar in drei Sätzen verloren. Jacqueline Christian und Andrea Petkovic stehen auch im Achtelfinale des Damendoppels. Die haben jetzt zwei Runden dann auch überstanden, gestern und heute. Andrea Petkovic wird auf ihre alten Tage dann doch noch zu einer Doppelspezialistin, hat man das Gefühl. Und morgen spielen dann Kevin Kravitz, Andreas Mies ihr Achtelfinalduell gegen John Pierce und Philipp Polaschek, weil es ein unglaublich schwieriges Los ist. Und auch Tim Pütz und Michael Wiene spielen ihre dritte Runde. Unter anderem spielen auch morgen Kyrgios und Kokkinakis dann ihr Achtelfinale. Die sind nämlich auch in der Hälfte von Pütz und Wienes und Kravitz und Mies. Also im Doppel gibt es dann auch noch eine ganze Menge zu sehen. Morgen werden wir uns wieder hören, dann wieder mit einem neuen Daily. Und dann werden wir uns zum ersten Mal ausführlich um die obere Hälfte kümmern. Das haben wir bislang in unseren Tageszusammenfassungen ja leider noch nicht geschafft. Und wie gesagt, bis nächste Woche Sonntag gibt es jetzt nur noch am Montag eine Pause mit uns. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Da könnt ihr uns ja jetzt auch hören. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.